Nehmen wir eigentlich schon auf?
Ja.
Sollen wir mal Hallo sagen?
Hier muss die Musik spielen, ne?
Die Musik lief doch.
Ach so, ja, aber das war ja nur testweise.
Ach so, dann hau mal rein.
Death Couch, Hörer sind besser. Ja, einfach. So viel besser. Aber eigentlich wissen wir gar nicht, was wir hier machen.
So, halli, hallo, hallöchen. Nach einer langen Pause sind wir endlich wieder da und heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer wunderbaren Podcast-Veranstaltung mit dem Namen Death Couch. Und wer ist heute bei mir? Dreimal dürft ihr raten. Wir haben auch einen besonderen Gast. Links neben mir ist der Manuel de Wenck.
Hallo.
Rechts neben mir Thomas Krause.
Hallo.
Bin Oliver Vogel. Und ich sehe, der Christian Lindner ist auch hier, interessanterweise. Manuel, wie kommt das, dass er hier auch ist? Zumindest in Fotoform.
Er hatte jetzt plötzlich Zeit, nachdem wir ihn versucht haben, jahrelang einzuladen.
Und er nie kommen wollte, genau. Das ist beim Schrottwichteln übrig geblieben. Der Aber schön, dass du fragst.
Also hier ist ein Bild von Christian Lindner steht hier auf dem Tisch.
Das haben wir dir zu Ehren gemacht, Oliver, denn du hattest Geburtstag.
Dankeschön, dankeschön.
Herzlichen Glückwunsch.
Bei Xing stand, du wärst 100 geworden.
Richtig.
Und bitte sehr, hier ist dein Geburtstagsgeschenk.
Oh.
Ich dachte, er bekommt den Lindner.
Nein.
Sehr schön, ich pack das mal direkt aus.
Ja, pack's mal direkt aus.
Was ist das für ein Foto?
Ein rosa Geschenk.
Wer ist das?
Das ist Josef Fritzl.
Wer ist das?
Das ist der Typ, der seine Tochter 30 Jahre im Keller gefangen gehalten hat.
Ach, der. Hm? Ja, schön.
Das klebt da außen am Paket drin. Jetzt bin ich auf den Inhalt gespannt.
Ich gehöre ja eigentlich zu den Typen, die sind dann immer so höflich und machen das dann besonders vorsichtig auf.
Ja, aber so wie es eingepackt ist, brauchst du da nicht besonders vorsichtig sein.
Ja, genau.
Ja. Also das gleiche Geschenk hatte der Thomas auch schon bekommen und ich habe gehört von Thomas' Chef, dass das seine Produktivität verdoppelt hat und deswegen wollte ich dir das auch zukommen lassen.
Oh, was ist das?
Das ist Hardware.
Ein USB-Kabel.
Mhm.
Und dann, was ist hier? Also ich liebe ja, das ist so eine, diese Bubble-Packung, die liebe ich ja.
Diese Knallfolie, ne?
Ja.
Ja.
Eine Tastatur mit drei Tasten.
Mhm.
Geil.
Steuerung C, Steuerung V.
Ja.
Sehr schön.
Und die funktioniert wirklich. Hier ist das passende Kabel dafür.
Ich probiere das mal gleich hier aus.
Mhm.
Geht auch auf den Mac, ne?
Sag mal, was anderes macht so eine KI ja eigentlich auch nicht, außer diese Tasten irgendwie.
Aber eigentlich fehlt da drunter noch irgendwie X, C und V, ne?
Ja, brauchst du dir jetzt gar nicht mehr merken, weil das ist ja komplett beschriftet.
Oder eine A.
Das heißt, hier fehlt noch die Taste A.
Das heißt, du kannst eigentlich die Tastatur deines Rechners am Arbeitsplatz abklemmen und brauchst nur noch das und eine Maus.
Ja, das klingt echt, als ob das ziemlich, als ob das wirklich der Booster wäre.
Jetzt bin ich mal gespannt. Der Oliver schließt das hier gerade an seinen Mac an, ob das auch so.
Ach so.
Funktioniert. Nee, ach so.
Fängt schon schlecht an.
Er hat einen USB-A-Stecker, da kommt man natürlich bei einem Mac nicht schlecht. Mehr weit mit. Es kann sein, dass ich einen Adapter dabei habe, rein zufällig. Gerade gucken.
Das Foto ist natürlich ziemlich geil.
Kannst du dir so aus an die Pinnwand hängen?
Wirklich.
Adapter habe ich leider auch nicht. Und COC auch nicht.
Da werde ich es zu Hause ausprobieren.
Ja.
Aber das scheint mir wirklich nützlich zu sein.
Ja.
Hat auch irgendwie.
Hat einen angenehmen Druckpunkt, ja genau, finde ich aus. Qualitativ gar nicht so. Manche haben ja so einen externen Nummernblock und ich dachte, wir könnten auch sowas gebrauchen.
Vielen Dank, vielen Dank.
Sehr gerne. Andere Nummer war, wir haben eine Spende bekommen. Wir produzieren ja den Podcast mit auf Phonik. Und das macht den Klang besser. Und das kostet aber Geld. Und da hat tatsächlich jemand mir einen 50-Dollar-Gutschein für geschickt, den ich sofort aufgeladen habe. Das Problem ist, ich weiß nicht, wer das war. War es jemand von euch?
Ich glaube, das war die Bundesregierung, weil sie fälschlicherweise dachte, wir wären eine NGO.
Ach so, und dachte, wir hätten jetzt genug Geld. weiß ich nicht, bezahlt die, keine Ahnung, haben wir dann steuerliche Vorteile? Hätten wir dann eigentlich, ne? Egal, auf jeden Fall weiß ich nicht, von wer das jetzt gespendet hat und es wäre nett, wenn vielleicht mir noch eine E-Mail schreiben würde oder so.
Ja, vielen Dank, vielen herzlichen Dank, lieber Christian Lindner.
Das wäre natürlich witzig, wenn das die letzte Aktion gewesen wäre. Wenn es dann auch die letzte bleiben würde.
Zumindest die von ihm.
Ja.
Aber jetzt, nach der Billion, ist doch jetzt alles drin. Das hat er gerade schon zum Thomas. Vielleicht könnten wir da eine NGO gründen.
Sind wir doch im Prinzip eigentlich schon.
Eigentlich schon, ne? Aber nur nicht offiziell. Das ist ja nur eine reine Formalität, ich meine. Komm, das können wir fast schon hier machen.
So, wer dieses ganze Gelaber nicht hören will, der kann hier diese wunderbare Kapitelmarkenfunktion benutzen, die es in guten Podcast-Playern gibt und von dem ich soeben eine gesetzt habe. Denn
kann man direkt das Gelaber ist doch schon das Beste hier an unserem
Podcast. Kann man direkt zur Outro-Musik skippen.
Direkt zur Outro-Musik skippen, genau, dann braucht man sich den Scheiß nicht mehr anhören. Ich hatte einen ganz interessanten Artikel gelesen, da ist mir was eingefallen, was vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer möglicherweise interessant sein könnte. Es gab irgendwie einen Artikel auf Heise Online, findet ihr auch in den Shownotes, dass irgendein Oberlandesgericht zwangsweise einen Fingerabdruck genommen hat, um ein Telefon zu entsperren. Und darum geht es jetzt eigentlich nicht, aber da ist mir eingefallen, viele Leute kennen den Spezialgriff bei iPhones nicht.
Ich kenne ihn.
Du kennst ihn? Ach ja, schade, ich wollte dir gerade sagen, weil ich finde mein Telefon gerade nicht.
Sechsmal den Einschalter drücken und dann war es das.
Nee, das meine ich nicht.
Was?
Egal, wie das Telefon irgendwo liegt, du kannst die Power-Taste und die Lautstärke-Taste gedrückt halten. Mach mal. Und dann vibriert es irgendwann ganz kurz.
Und jetzt ist alles gelöscht.
Hast du? So, dann hast du diesen Bildschirm. Dann kommt so ein Bildschirm, wo du das Ding rein theoretisch ausschalten könntest. Ja. Aber was jetzt passiert ist, du kannst das Gerät jetzt nicht mehr entsperren mit Face ID oder der Apple Watch.
Das stimmt.
Ist egal, was du jetzt machst.
Aber ich kenne das,
ja.
Indem du 6-mal die Einschalttaste drückst. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ja.
Dann hast du das auch.
Ja, okay.
Ist sogar noch easier.
Findest du einfacher? Also ich finde, wenn du es so aus der Tasche holst und dabei diese Knöpfe drückst und gedrückt hältst, dann...
Ja, aber da hast du das Risiko, dass du die möglicherweise verwechselst, ja. Und dann so. Wenn du 6-mal die Einschalttaste drückst, ich meine, das kriegst du hin in jeder Polizeikontrolle, egal wie viel Promille du intus hast.
Aber war da nicht auch sowas, wenn du es irgendwie 7-mal drückst oder so, dass dann automatisch so ein Notruf abgesetzt wird oder so? Oder war das bei Android? Ich weiß gar nicht genau.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Nee. Hm.
Naja, das ist auf jeden Fall ganz nützlich, weil wenn du jetzt noch deinen Code vergessen hast, rein zufällig, dann kann dich keiner zwingen, den Fingerabdruck abzugeben.
Das kann da schnell passieren, wenn man mit 3 Promille in die
Kontrolle kommt. Ja, ich weiß nicht, was du auf deinem Telefon hast. Naja, das nur so als kleiner Service-Tipp, ne? Also Power-Taste gedrückt halten und eine der Lautstärke-Tasten, egal ob lauter oder leiser. Und es macht auch einen vibrierenden Effekt. Man muss nicht mal drauf gucken, fertig.
Ja.
Problem.
Das ist schon nützlich, unser Podcast.
Gelöst. Ja, hier kann man was lernen.
Ja.
Stichwort was lernen. Wisst ihr, was eine Kreuzpeilung ist?
Hat das was mit Taurus zu tun, oder?
Nicht direkt, nee, gar nicht eigentlich. Nee, das funktioniert, glaube ich, anders. Also stell dir vor, du bist auf einem Segelboot und du willst wissen, wo du eigentlich bist und du hast eine Seekarte. Hilft dir jetzt die Karte erstmal relativ wenig, aber du hast natürlich einen Kompass dabei. Und du siehst, auf der Karte sind markante Gebäude eingezeichnet. Leuchttürme, Kirchentürme, irgendwas, ne? Küstenlinien oder so reichen auch. Und jetzt peilst du mit diesem Kompass diesen Leuchtturm an und siehst, auf Himmelsrichtung 50 Grad ist dieser Leuchtturm. Nimmst du die Seekarte und machst eine 50 Grad Linie von dem Leuchtturm aus. Und jetzt brauchst du noch irgendeinen zweiten Peilpunkt, also was weiß ich, Kirchturm, Küstenlinie, wie gerade schon gesagt. Und peilst den auch noch, zeichnest diese Linie ein und da, wo die sich kreuzen, da befindest du dich. So, und jetzt hast du natürlich, also erstmal hast du vielleicht noch das Problem, dass du das zweite Ding nicht findest. Dann kannst du aber auch sowas wie eine Tiefenlinie nehmen. Also auf Seekarten ist zum Beispiel eingezeichnet, wo es von 100 Meter auf 120 Meter abfällt oder so. Ne? Das könntest du auch nehmen irgendwie als zweiten Faktor. Das Problem dabei ist jetzt natürlich, dass die Karte vielleicht ein bisschen grob ist, dass du einen dicken Bleistift hast oder so und dann vielleicht doch irgendwie 2 Grad daneben gepeilt ist, hast. Also es ist jetzt nicht so wahnsinnig akkurat. Und vielleicht hast du gerade starken Wellengang, du bewegst dich rauf und runter und so, ne? Und dann geht das nicht so. Du weißt dann ungefähr, wo du bist, aber jetzt so ganz genau weißt du das halt nicht. So, und eine GPS-Navigation funktioniert ja im Prinzip genauso, nur dass du halt nicht irgendwie auf einer ebenen Fläche peilst, sondern nach oben. Also hast jetzt irgendwie 1, 2, 3 Satelliten oder so und über die Signallaufzeit weiß man dann, wo das ist. Und da hast du genau die gleichen Probleme, das ist einfach nicht genau genug. Also du hast halt Abweichungen durch die Signallaufzeit, weil du dich in verschiedenen Höhen befindest oder weil du irgendwie durch die Atmosphäre irgendwelche Störungen hast oder so. Und deswegen sagt man, dass das halt auf ein paar Meter genau ist, aber einfach für viele Sachen immer noch nicht genau genug. Und dafür gibt es RTK-Antennen. Mhm. Und das funktioniert so, wenn du dir vorstellst, dass du bei dir im Garten so eine Antenne hinstellst. Die hat einen GPS-Empfänger drin und die hat ja eine konstante Höhe und die bewegt sich ja nicht, weil du die auf einem Stab irgendwie in dein Blumenbeet gerammt hast oder so. Die empfängt ganz normal diese GPS-Signale und die erkennt halt, also die empfängt dann variierende Laufzeiten der Satelliten. Ne? Also nehmen wir mal an, du peilst jetzt den Satellit und da kommt jetzt irgendeine Zahl raus, also was weiß ich, 1,1, aber vielleicht auch mal 1,0 oder 0,9 und dann wieder 1,1 und so. Und die Antenne bzw. die Software, die da drin läuft, weiß ja, dass die Antenne ihre Höhe nicht verändert und dass sie ihre Position nicht verändert und kann dadurch relativ genau rausrechnen, was so diese Fehlerabweichung ist durch diese Signallaufzeiten. So, und jetzt hast du ein zweites Gerät. Also du hast ein weiteres Gerät mit dem GPS-Empfänger und läufst damit im Garten herum, kannst Funkkontakt aufnehmen zu dieser RTK-Antenne und durch die Information von der RTK-Antenne kannst du den Fehler rausrechnen und weißt dann damit auf bis zu 1 Zentimeter genau, wo du dich befindest. Durch diese fixen Daten. Mhm. Ja, und jetzt haben wir uns einen Rasenmäherroboter gekauft. Der genau so funktioniert. Und das finde ich total beeindruckend. Weil du musstest früher immer noch diese Kabel im Boden verlegen und so. Und mit diesen RTK-Referenzstationen brauchst du das nicht mehr. Und das fand ich echt irre beeindruckend, wie gut das funktioniert.
Von welcher Marke ist der Roboter?
Der ist jetzt rein zufällig von der Firma MaMotion. Das ist ein chinesischer Hersteller und war einer der ersten Anbieter, die das haben. Die haben noch verschiedene andere Sensoren, die haben Kameras da drin, so ein 3D-System. Die haben auch, fand ich auch ganz interessant, so ein 4G-Karte, also Mobilfunkdaten. Und können auch, wenn die jetzt gerade keine Verbindung zu dieser RTK-Antenne haben, auch übers Internet diese Korrekturdaten rauslesen. Mhm. Weiß ich nicht, wie gut oder wie schlecht das funktioniert, aber ich finde halt irre, dass du bei dir zu Hause irgendwie so eine präzise Navigation damit hinbekommst.
Aber kriegen die es mit Kamera und sowas nicht gut genug hin? Also ich meine, so ein normaler Staubsaugerroboter, der macht ja auch so eine Karte irgendwie anhand von so einem 3D-Scan.
Habe ich nicht ausprobiert. Der Hersteller sagt, dass die das können. Also du musst dann quasi so deinen Garten, quasi die Außenkanten einmal abfahren und über die Kameras würde er quasi irgendwelche markanten Punkte finden und sich irgendwie daran lang navigieren. Dafür wollen die allerdings bei diesem Hersteller Geld haben. Mhm. Also die sagen halt, das funktioniert nur über irgendeinen Cloud-Service angeblich. Ne? Das muss halt irgendwie quasi einmal eingelernt werden und sagen, das würde dann eventuell auch funktionieren. Mhm. Aber die Kohle kannst du dir halt sparen, wenn du so eine Antenne hast, die da auch mit dabei ist.
Und gibt es da irgendwelche Einschränkungen? Also wie weit darfst du maximal entfernt sein von dieser RTK-Antenne?
Ja, du musst eine Funkverbindung haben. Ich glaube, die, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die sich über Bluetooth verbindet oder so oder über WLAN. Also wir haben diese Antenne aufgestellt und dann hast du eine App und dann richtest du einmal halt quasi diese Antenne ein, musst da WLAN-Daten eintragen. Von daher vermute ich, dass das über WLAN funktioniert und dass dann auch der Roboter halt die ganze Zeit WLAN-Empfang braucht. Mhm. Ob die nochmal ein eigenes Funksystem haben oder was, keine Ahnung. Aber funktioniert sehr gut.
Interessant.
Fand ich krass, dass das so funktioniert.
Heute hauen wir aber raus hier, ne? Das
meine heute zwei hauen wir Sachen. Aber raus, ja. Das ist Wahnsinn, oder?
Also das haben wir in unserer besten Zeit eigentlich noch nicht so gehabt. Also
hey, wirklich.
Ich bin beeindruckt.
Ja.
Wenn ihr dran bleibt, haben wir später auch noch ein .NET-Thema.
Ich habe vielleicht ein .NET-ähnliches Thema. Ich habe einen NAS-Server zu Hause und ihr kennt ja bestimmt diese 3-2-1-Backup-Regel. Also man soll 3 Backups haben auf 2 verschiedenen Medien und eine an einem anderen Ort. Ein Offsite-Backup quasi.
So oder so ähnlich irgendwie.
Guckt mich alle so fragend an. Ja, ja, ist das falsch?
Ich bin mir nicht 100% sicher.
3 Backups, 2 Medien.
3 verschiedenen Backups an 2 verschiedenen Orten mindestens oder sowas, ne? Oder
ja, ich dachte auf 2 verschiedenen Medien. Also, okay. Dass du ein Tape-Backup und ein Festplatte okay. hast oder so. Naja, auf jeden Fall habe ich das in der Vergangenheit immer so gelöst, dass ich quasi eine externe Backup-Festplatte für mein NAS hatte, was ich regelmäßig an einem anderen Ort gelagert habe. Und jetzt habe ich aber mein MSDN-Abo verlängert. Ach, auch eine tolle Geschichte, kann ich gleich auch noch erzählen. Jetzt habe ich mein MSDN-Abo verlängert und habe mir gedacht, was mache ich denn mit diesen Azure-Credits, die man dafür bekommt. Und habe gesehen, dass die jetzt auch so einen Modus anbieten. Also es gibt ja diesen S3-Storage, den benutzt du, glaube ich, Thomas, ne? Dieses Glacier oder so.
S3, das ist ja Amazon, ne? Aber es
genau.
gibt dieses ganz normal, Azure Blob Container Storage, ne?
Genau.
Und dann gibt es da diese verschiedenen Tiers quasi, ne? Von Hot bis Archive.
Genau, da wollte ich drauf hinaus. Ja, da haben die jetzt irgendwie noch einen zusätzlichen Tier gehabt, der wahnsinnig günstig war. Das war auch billiger als dieser S3-Storage bei Amazon. Und dieses Backup-Tool, was bei dem Synology NAS ist, supportet das tatsächlich. Und ich habe da knapp 1 Terabyte Daten hin gebackupt und archiviert. Das dauert auch nur beim ersten Backup sehr lange. Also je nachdem, was man für eine Internetverbindung hat. Und kostet jetzt
2 Euro im Monat.
Ja, also ich glaube, ja, 2-3 Euro im Monat oder so.
Das ist lustig, ich weiß nämlich genau
noch. In Europa, es wäre in den USA noch billiger gewesen.
Ich habe letzte Woche nämlich genau das gleiche gemacht.
Ah.
Also auch von NAS, aber dem QNAP quasi. Und das kann auch dieses Archive-Tier. Und da habe ich mir auch die Preise angeguckt und ist wirklich halt, finde ich, sehr fair und günstig. Also es kommt halt wirklich in Regionen. Früher war es ja so, okay, Cloud-Backup, alles schön und gut, aber ich habe jetzt irgendwie mehrere Terabyte hier an Daten und dann wird das einfach unbezahlbar. Und das ist halt jetzt wirklich im Bereich, wo das absolut bezahlbar ist, ne?
Ja, genau.
Und man kann natürlich das Ganze auch, zumindest bei QNAP, die können das clientseitig verschlüsseln, also Ende zu Ende quasi.
Machen die bei Synology auch, ja.
Und neben diesem QNAP-Backup, was ich da verwende, habe ich auch noch das Cloudberry Backup-Programm, das kann ich auch sehr empfehlen. Ist auch relativ, gibt eine Freeware-Version und eine relativ günstige Server-Version. Und die können halt auch zu allen Cloud-Providern quasi Backup machen, wenn man jetzt den eigenen PC irgendwie backuppen möchte.
Mhm.
Beziehungsweise hieß ehemals Cloudberry, jetzt heißt die mittlerweile MSP360.
Kann man vielleicht noch in die Shownotes tippern. Und ich fand das auch echt easy einzurichten. Also man sagt irgendwie unter Azure, ich möchte irgendwie so einen Storage-Account einrichten, ne, so einen Blob-Storage-Account und da kann man dann so ein bisschen konfigurieren, wo das sein soll, ob man irgendwie georedundanten Storage haben will oder nicht. Und wie Thomas gesagt hat, was das quasi für ein, ich nenne es mal Recovery-Mode, ich glaube, die haben da irgendwie eine andere Bezeichnung für, aber wenn man halt irgendwie sagt, es ist mir egal, wie schnell ich das recovern kann, also ich kann zur Not irgendwie vielleicht auch mal 12 Stunden warten, bis die mir das Backup wieder bereitstellen, wenn ich es restoren will, dann ist das Ganze auch sehr, sehr günstig.
Man muss ein bisschen aufpassen, dieses Cloudberry MSP hat mich nämlich darauf hingewiesen, aber das QNAP Backup nicht. Wenn du diesen Archive-Tier benutzt, dann musst du die Backups mindestens ein halbes Jahr lang da auf diesem Storage drauflassen, wenn du die quasi vor Ablauf des halben Jahres quasi löscht wieder. Und das geht ja bei diesen Backup-Pools relativ schnell, dass du dann sagst, irgendwie, ich möchte die Backups 3 Monate oder so behalten, ne? Und dann löscht da quasi immer das älteste Backup.
Ja.
Dann musst du einen Early-Deletion-Fee noch extra bezahlen. Das heißt, du musst dann im Tool gucken, dass du die Sachen immer mindestens ein halbes Jahr lang quasi auf dem Storage lässt, um das zu vermeiden. Mhm.
Also, was ich dann am Ende irgendwie ganz spannend fand, war, der komprimiert das Zeug ja, also verschlüsselt und komprimiert das auf dem bei diesem Synology Backup Tool. Hyper Backup heißt das, glaube ich. Ich denke, dass da immer die gleichen Services drunter liegen. Also, keine Ahnung, wird da irgend so ein Standard-Linux-Ding sein. Ich wollte dann wissen, wie viel Speicher habe ich denn jetzt belegt eigentlich? Und das ist gar nicht so einfach rauszufinden. Ne? Also, du kannst nicht irgendwo sagen, rechte Maustaste, sag mal, wie viel Storage habe ich hier belegt? Ich musste da sehr lange irgendwie fummeln und noch irgend so einen Extra-Dienst bemühen, der mir gesagt hat, wie viel Platz das denn jetzt
belegt. Aber in Azure kannst du es eigentlich direkt sehen, wenn du auf den Storage drauf gehst, also direkt in der Übersicht siehst du doch dann quasi Blob-Storage und da steht eigentlich dann eine Größe dabei.
Wurde bei mir nicht angezeigt. Vielleicht habe ich einfach auch zu schnell geguckt oder so, dass das da noch nicht, kann ich gleich nochmal nachschauen. Aber das hatte mich auch ein bisschen überrascht, dass das irgendwie nicht so.
Genau. Ansonsten zumindest dieses MSP-Backup zeigt das auch direkt an quasi, auch für die einzelnen Backups.
Ja, das Backup-Tool selbst hat mir das auch angezeigt, ja. Nur bei Azure konnte ich es nicht direkt so ohne weiteres sehen. Genau, MSDN ist mir gerade noch eingefallen. Spannende Geschichte für Leute, die noch ein MSDN-Abo haben. Das heißt ja jetzt Visual Studio Subscription. Ich habe das verlängert. Ich habe so eine 3-Jahre-Variante genommen, Visual Studio Pro. Und da bekommt man ja dann quasi Zugriff auf die ganzen Betriebssysteme und Serversysteme und SQL-Server-Lizenzen und bla 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 und kann halt vor allen Dingen das Visual Studio benutzen, kriegt diese $50 Azure-Credits und seit neuestem, das heißt neuestem gibt es auch schon seit 2 Jahren, glaube ich, kriegt man noch ein Office 365-Abo mit 50 Lizenzen. Ich könnte also theoretisch jedem meiner nicht vorhandenen Mitarbeiter im Unternehmen noch eine Office 365-Lizenz zuweisen. Da kriegt man eine E-Mail. Und dann steht da irgendwie drin, ja, herzlichen Glückwunsch hier, Sie haben Sie jetzt irgendwie provisioniert und das hier ist Ihre geschäftliche E-Mail-Adresse und Sie brauchen aber noch eine Sign-In-Adresse. Und um die festzulegen, klicken Sie bitte hier. Dann habe ich da drauf geklickt, dann geht der Browser auf und dann sehe ich oben in der Adresszeile des Browsers irgendwie Sign-In, Redirect, Sign-In, Redirect, Sign-In, Redirect. Und ich dachte, was passiert denn jetzt? Und dann erscheint eine Seite, wo steht, ja danke, das war's. Ich habe mir gedacht, was habe ich denn jetzt gemacht? Und habe dann irgendwie die nächste E-Mail bekommen von M365-Admin oder wie immer die das dann irgendwie nennen. Und festgestellt, dass meine Office 365-Lizenz jetzt mit dem Microsoft Login-Account meines Kunden verbunden ist. Gedacht, naja, das ist ja jetzt ärgerlich. Okay, dann stelle ich das mal wieder um. Stellt sich raus, kann man nicht umstellen.
Was?
Ja. Sehr schön, dann.
Also du warst gerade mit dem Microsoft-Account quasi, den du bei deinem Kunden irgendwie hast, eingeloggt, ne? Und dann hat er es damit dann irgendwie
genau.
Verbunden.
Und ohne Rückfrage, ne? Also es war nicht so, dass ich da irgendwas bestätigen musste oder so. Ich gedacht, das ist ja peinlich. Keine Ahnung, ob der Kunde da jetzt irgendwie eine E-Mail bekommt oder so, dass jetzt irgendwie Manuel Wenck hier neue Lizenzen zugewiesen hat. Das ist auf jeden Fall irgendwie doof. Und dann kriegt man bei so einem MSDN-Abo ja noch ein Professional Support. Und dann bin ich sofort da drauf gegangen und habe ein Ticket aufgemacht und gesagt, hier, falsche Mailadresse verknüpft, macht mal. Und also der Support ist echt gut. Also ich war echt schwer beeindruckt. Die haben sofort zurückgerufen, innerhalb von 1-2 Stunden oder so klingelte mein Telefon. Und da war eine Dame von Microsoft dran aus Frankfurt, die super höflich war und einen sehr kompetenten Eindruck gemacht hat und mir erklärt hat, dass das so einfach jetzt mal nicht geht. Ich muss jetzt, also zuerst mal musste irgendwie eine Entra-ID-Domain-Account haben. Kann man relativ einfach einrichten bei Microsoft, kostet auch nichts. Dann kriegt man irgendwie so eine domain.onmicrosoft.com Adresse oder Domain. das habe ich gemacht. Und dann sagte sie, ja, wir müssen jetzt da leider irgendwie mehrere Benutzer einrichten, also mindestens einen User-Account und einen Admin-Account. Und wenn das fertig ist, dann musste ich denen dann irgendwie x Screenshots schicken. Also erstmal halt die ganzen Accounts und so, die ich jetzt habe. Dann ein Screenshot im eingeloggten Zustand von dem Kunden-Account, den ich jetzt fälschlicherweise benutze. Und keine Ahnung, irgendwelche Session-IDs von dem Cookie aus zum Beweis quasi nochmal kopieren und so. Und jetzt würden die sich dann an die Arbeit machen, das irgendwie wieder umzuswitchen, weil vom System aus geht das nicht, nachdem das einmal connected ist. Ja, es ist jetzt eine Woche her, bis jetzt ist das noch nicht passiert. Also es ist nicht so, dass das an, ich glaube nicht, dass das an Microsoft liegt. Die haben zwischendurch noch 2-3 Mal angerufen, aber ich hatte dann halt keine Zeit, das zu machen und habe das deswegen jetzt letzten Sonntag erst gemacht. Wir haben jetzt heute Dienstag. Und hab denen das dann Sonntagabend geschickt und mal gucken, ob da jetzt was passiert. Das ist auf jeden Fall doof. Hm.
Warst du nicht noch in der Widerrufsfrist? Vielleicht wäre das einfacher gewesen, dass du den innerhalb von 2 Wochen einfach nochmal alles kündigst und dann nochmal neu anfängst.
Ich habe mir ehrlich gesagt zwischenzeitlich auch gedacht, ey, dieses Office-Accounts-Dinger brauche ich sowieso nicht, weil ich sowieso noch ein eigenes irgendwie Office-Family habe mit irgendwie 5-6 Usern. Mir egal, aber ich wollte diese Lizenzen nicht auf dem Account des Kunden zugewiesen haben, weil keine Ahnung, ob ich da nächstes Jahr noch arbeite und die dann vielleicht einfach meinen Account löschen und dann gibt es da irgendwie Probleme, weil da Lizenzen zugewiesen sind und da tauchen dann bestimmt auch irgendwie Fragen auf. Ja, ja. So war das. Ansonsten Jubiläum, Windows 95.
Habe ich gar nicht mitbekommen. Wann war das?
Ich glaube, das war 1995. Und das
Jubiläum, meine ich.
Aber. Ach so, ja, ich weiß jetzt nicht genau, wann, an welchem Datum das released wurde, aber auf jeden Fall, wenn wir das Jubiläum auf dieses Jahr festlegen, ist es jetzt echt krasse 30 Jahre alt.
Weil war das nicht früher so, dass die immer das benannt haben, irgendwie nach dem Jahr irgendwie? Also ist Windows 95 dann vielleicht nicht schon 94 oder so rausgekommen?
Nee, 95 ist, glaube ich, wirklich 95 erschienen. Ja, ich weiß nicht, ob die Redaktion.
Wir
fragen mal die Redaktion, ja.
Es wurde am 24. August 1995 veröffentlicht.
Im August, ja. Mhm. Mhm. Schön.
Es war ein Meilenstein.
Ja, habt ihr da irgendwelche Erinnerungen dran?
Dass man es 1000 Mal installieren musste.
Ja, andauernd. Dass man es auch ganz einfach wieder zerschießen konnte. Und also ich weiß nicht, wie oft ich das wieder installiert habe.
Unzähligste Male.
Und dann gab es ja noch so verschiedene Patches. Ne? Es gab ja dann irgendwann Windows 95 B und C und so mit irgendwelchen Buchstaben dran.
Und dann kam irgendwann, nach 3 Jahren, kam dann 98 und das war eigentlich ziemlich gut.
Und ich habe es, glaube ich, auf Diskette gehabt am Anfang und es waren sehr, sehr viele Disketten. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich habe das schon benutzt, aber ich erinnere mich auch dran, dass man immer, also die ganze Software und so, das war halt alles noch irgendwie
auf DOS. Ich habe da keine guten Erinnerungen dran. Keine.
Ich weiß, dass die erste Version, oder es gab glaube ich auch verschiedene Editionen, ne? Aber das hat ja immer noch auf DOS aufgesetzt und du konntest das auch beenden und warst dann wieder in so einem Terminal-Mode, wo man dann wieder seine Spiele
spielt. Beenden war schwierig, aber du konntest zumindest neu starten irgendwie in den DOS-Modus irgendwie, ne?
Ich hab's so in Erinnerung, dass du es wirklich die erste Version noch beenden konntest, weil das immer noch so ein DOS-Aufsatz war. Und dann waren die ganzen Dateinamen auf einmal wieder 8-stellig. Das war ja eins der tollen Features, dass du 255 Zeichen hattest, was aber wohl auch nur irgendwie so ein internes Mapping und kein Features des Dateisystems war. Und dann hießen die ja alle irgendwas mit Tilde 1 und Tilde 2 und so, wenn die den gleichen Anfang haben. Also es war, ja, war halt so, ne? Aber es ist krass, dass sich das durchgesetzt hat und dass jeder benutzt hat, weil so geil war es eigentlich nicht, ne?
Was willst du machen? Muss ja mit der Zeit gehen.
Wir hatten ja nichts, ne?
Mit dem Bollerwagen.
Ja. Ja, aber was man darauf laufen lassen konnte, war Visual Basic 6, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, genau. Wer nostalgisch jetzt beim Zuhören wird, der kann nämlich jetzt auch Visual Basic 6 im Browser ausführen. Und zwar so ein richtig, ja, soweit ich das sehe, irgendwie zumindest auf den ersten Eindruck, vollständige Version. Also wenn man auf die URL klickt, die wir in den Shownotes quasi sharen, dann kommt man direkt hier zu so einer Einstiegsseite, wo man erstmal gefragt wird, was man für einen Anwendungstyp erstellen möchte. Da ist von Standard-Exe bis zu einem ActiveX Document DLL alles dabei. Und ja, und dann kommt man hier in den schönen Form-Designer rein und kann das Ganze debuggen, coden.
Das ist schon ganz geil, ne? Ob ich da wohl bestehende Projekte reinladen kann?
Opening Projects is not supported im Browser. Aber also, es gibt wahrscheinlich neben der Browser-Version auch noch eine Nicht-Browser-Version.
Ich habe da ganz witzige Erinnerungen dran, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ich habe damals eine Ausbildung gemacht bei Siemens in so einem Callcenter-Bereich. Und dann hat man immer so verschiedene Praxisphasen gehabt, ne? Also es gab halt irgendwie so einen Schulblock in Paderborn. Dann hatten wir sehr viel Theorie, also so Kurse bei externen Trainern, wo man dann Projektmanagement und keine Ahnung irgendwie Programmiersprachen und Marketing und keine Ahnung, was wir da alles gemacht haben. Und ein Drittel der Zeit war man halt dann irgendwie dann bei Siemens in irgendwelchen Abteilungen, die nie wussten, was man wirklich jetzt irgendwie mit einem anfangen soll. Was machst du, Softwareentwicklung? Keine Ahnung, brauchen wir nicht. Und in der letzten Phase war ich dann aber doch in dieser, in diesem Callcenter-Bereich, wo ich dann hinterher auch ein paar Jahre gearbeitet habe und habe da dann quasi schon die letzte Praxisphase gemacht. Und die hatten in dieser Abteilung ein Jahr lang einen Werkstudenten vorher, weil die hatten ein Hauptprodukt, was sie auch verkauft haben. Das war das Siemens Softphone. Und das war damals zuerst noch mit Visual Basic geschrieben. Und es war halt quasi eine Windows-Anwendung. Die hast du gestartet auf deinem Desktop in so einem Callcenter. Und dann konntest du halt über Buttons, so wie man das irgendwas im Callcenter kennt, halt quasi sein Telefon bedienen und irgendwelche Daten zuladen. Und was weiß ich, was man da machen konnte. Konferenzen starten und so, habe ich irgendwie nie hinterfragt. Und dieser, die wollten immer eine Office-Extension haben, also dass du quasi in Outlook, das konntest du ja erweitern über VBA, dass du da so eine Ribbon-Bar gehabt hast, wo du das komplette, diese kompletten Telefoniefunktionen irgendwie noch steuern kannst, ohne das Outlook zu verlassen und ohne so ein Overlay mit einem weiteren Programm zu haben. Und was dieser Student damals gemacht hat, war, der hat diesen VB6-Code genommen und hat den nach VBA überführt, um das zu entwickeln. Und ist damit lange nicht fertig gewesen, als ich irgendwie da in diese Abteilung gekommen bin. Und ich habe mir das dann angeguckt und habe mir gedacht, ja, komischer Ansatz irgendwie. Habe aus dem VB6-Programm eine DLL gemacht und habe über VBA dann diese DLL angesprochen und stellt sich raus, in 2 Tagen war ich fertig. Und das fanden die natürlich alle irgendwie ganz cool. Dann habe ich irgendwie noch den Rest der Woche irgendwie ein Setup-Programm gebaut und so, was quasi einfach die DLL da drauf kopiert. Und das, man musste ja diese Extensions irgendwie noch registrieren über irgendwelche Rec-Edit-Hacks und so. Und dann war das Siemens Softphone für Office produktreif. Wie das so richtig funktioniert hat, weiß ich nicht. Da habe ich mich nie mit beschäftigt, also was man jetzt damit machen konnte. Aber ich habe einfach jeden Button, der da auf diesen Forms war, irgendwo in dieser Leiste platziert und es hat alles funktioniert. Fand ich eigentlich ganz witzig damals.
Sehr gut.
Und ihr? VB6?
Ich habe das damals an der Uni gehabt. Mhm. Und der Doktor, damals noch nicht Doktor, Holger Schwichtenberg, hat uns das versucht beizubringen. Und ich habe sogar eine Klausur darüber geschrieben.
Und?
Bestanden. Aber ich fand es halt immer, also es war die kaputteste Programmiersprache. Mhm. Also es war irgendwie wie so kaputtes Englisch. Kam mir das vor. Also ich fand es
katastrophal.
Ja. Es war richtig scheiße. Ja. Richtig scheiße.
Mhm. Also ich fand es damals ziemlich gut, als ich damit angefangen habe. Aber damals gab es ja auch noch nichts Bessere, oder klar, es gab was Besseres, aber nichts, was ich jetzt irgendwie richtig gut konnte.
Ja.
Und man konnte halt ziemlich schnell da irgendwie Anwendungen zusammenklicken.
Ich habe damals noch, also Delphi gab es ja schon, was ja auch so ähnliche Konzepte hatte wie VB6, was diese Form-Designer und Drag-and-Drop-Zeugs und so, also diese komponentenbasierte Entwicklung anging. Das hatte ich mal gesehen und dann habe ich C++-Bilder genommen. Das war quasi Delphi mit C++. Und da habe ich relativ viel mitgemacht. Das fand ich auch ein ganz, ganz tolles Tool. Gibt es heute, glaube ich, immer noch. Würde ich aber auch nicht mehr benutzen wollen. Ja, das war, VB6 war irgendwie nicht so schön. Aber der Erfolg hat ihnen recht gegeben, ne?
Vielleicht ein kleiner Sprung, wo wir gerade über Programmiersprachen reden. Und zwar hat Microsoft angekündigt, dass sie den TypeScript-Compiler komplett neu schreiben, oder was heißt komplett neu schreiben, aber portieren werden in die Programmiersprache Go. Und das Ergebnis, also sie haben ein paar Tests gemacht und das Ganze soll wohl 10-mal schneller sein. Also wenn du jetzt eine riesen Codebasis hast, jetzt kann dann Visual Studio Code oder sowas, ne, und jagst das durch den TypeScript-Compiler, dann ist das so im Durchschnitt 10-mal so schnell. Also die haben hier so ein paar Benchmarks in dem Blogpost, den wir verlinken, und da sieht man VS Code oder auch Playwright und so, und die haben alle, zum Beispiel VS Code hat normalerweise, braucht das 80 Sekunden, um es komplett zu kompilieren. Und mit dem Port sind es gerade mal 8 Sekunden.
Ich habe nicht verstanden, was die jetzt da genau machen. Also die nehmen den TypeScript-Compiler und schreiben den Compiler in Go neu, ne? Das ist jetzt nicht, dass das hinterher zu Go kompiliert wird oder so, sondern
genau, ja.
der Compiler in selber. Go. Und wie ist der denn heute geschrieben?
Ich glaube in TypeScript.
Ach so. Genau. Ach ja, okay.
Genau, da kam natürlich dann auch etwas Fragezeichen in der Community auf, warum man denn das Ganze in Go neu schreibt und nicht zum Beispiel, wie jetzt viele in diesem Ökosystem, die schreiben ja in Rust quasi neu.
Ja, also das neue heiße Scheiß. Auch gefragt. Mhm.
Oder, da es ja eigentlich ein Microsoft-Projekt ist, warum die das Ganze nicht in C-Sharp oder richtig. .NET halt irgendwie machen, ne? Ja. Und dann auch immer die Frage direkt, dann ist .NET nicht eigentlich tot, irgendwie sowas, ne? Weil Microsoft selber es nicht verwendet. Mhm. Microsoft sich da auch gezwungen gefühlt hat, beziehungsweise einige der Hauptentwickler wie der Anders Heilsberg klarzustellen, warum die ausgerechnet das Ganze in Go machen. Mhm. Und der Grund ist wohl, dass die nicht komplett das Ganze neu schreiben, sondern die machen quasi einen 1:1 Port. Das heißt, quasi alles, was sie an Datenstrukturen, Funktionen und so haben, das wird quasi 1:1 einfach nur in die andere Sprache portiert. Mhm. Und da eignet sich wohl Go besser für, weil es einfach ähnlich funktioniert wie TypeScript. Also beispielsweise in C-Sharp wäre das Klassische, dass du mit Objekten und Klassen irgendwie arbeitest, ne? Und die TypeScript-Codebasis ist aber, die haben im Prinzip nur Datenstrukturen und Funktionen quasi, also keine Klassen in dem Sinne. Mhm. Also eher so JavaScript-mäßig. Und wenn die es jetzt in C-Sharp neu machen würden, klar, du kannst natürlich jetzt irgendwie alles einfach in statische Funktionen irgendwie portieren, aber das wäre dann auch nicht mehr richtig C-Sharp, ne? Also es wäre dann auch komisch, so ein C-Sharp-Projekt zu haben.
Ist ja interessant. Und,
genau, und gleichzeitig ist die Performance wohl ganz gut und lässt sich auch gut optimieren, ohne jetzt an den Datenstrukturen selber was ändern zu müssen. Mhm.
Ist denn, also benutzt du TypeScript? Beruflich?
Ja.
Und hättest du vorher gesagt, dass der Compiler langsam ist?
Ja, also es kommt ein bisschen auf das Szenario drauf an. Wir haben jetzt nicht so eine riesige Codebasis wie jetzt Visual Studio Code, ne? Sodass man jetzt das direkt beim Kompilieren so stark merkt. Hm. Zumal ja in dem JavaScript-Ökosystem ist es eh schon so, dass der eigentlich der TypeScript-Compiler ganz gerne ausgeklammert wird. Das heißt, man macht den eigentlichen Kompiliervorgang, macht man nur per JavaScript. Das heißt, man benutzt da so ein ganz einfaches Type-Erasing, wo einfach die ganze Typinformation weggeschmissen wird, ohne was zu kompilieren. Mhm. Und macht dieses ganze Type-Checking eigentlich parallel. Also entweder machst du es halt nur im Editor oder hast halt einen separaten Thread, der dann nur dieses Type-Checking macht. Mhm. Das ist auch schon ein bisschen, merkt man daran, dass einfach TypeScript an der Stelle zu langsam ist, sodass man es eigentlich ja da ausgeschaltet wird. Und wo ich es zum Beispiel auch merke, wir haben bei uns so ES-Lint-Regeln, also so ein, das ist so ein klassischer Linter, der einfach sagt, hier musst du so und so den Code schreiben. Und einige dieser Linter-Regeln, die sind speziell typspezifisch. Also die gucken tatsächlich auch auf die Typinformationen von TypeScript. Und da merkt man schon, dass es sehr, sehr viel langsamer wird, sobald man diese typspezifischen Regeln einschaltet. Also der ist schon nicht besonders schnell, der TypeScript-Compiler. Okay.
Und wenn du jetzt sagst, der wird in Go neu geschrieben, das heißt, es gibt den jetzt noch nicht?
Es gibt wohl so ein, jetzt schon so ein Prototyp, der ist auch schon gut genug, um eben hier sowas wie Visual Studio Code zu kompilieren. Und der Plan ist, den jetzt halt aktuell so zu entwickeln, dass der quasi 1:1 die gleichen Features hat wie die, das normale TypeScript. Und die aktuell sind wir quasi in TypeScript 5 unterwegs. TypeScript 5.9 kommt jetzt demnächst und die TypeScript Version 6, da ist die Idee quasi, dass beides so parallel noch läuft. Also mit den gleichen Features, ob man Stück für Stück irgendwie umstellen kann, hoffentlich ohne Probleme. Und dann wird TypeScript 7 wäre dann quasi nur noch mit Go.
Cool, das ist ja schön, dass Microsoft sich da nicht ausruht. Kennt ihr das, um zum nächsten Thema zu kommen, wenn man irgendwie ein Problem hat irgendwie mit dem Rechner und man gewöhnt sich so da dran und ignoriert das dann irgendwie?
Ja.
Ich hatte, ich arbeite ja mit Wider unter macOS und seit irgendeinem Wider-Update, ich konnte es nicht genau zuordnen, oder seit der Portierung unseres Projekts auf .NET 9, hatte ich das Problem, dass ich unsere zahlreichen Unit-Tests im Projekt nicht mehr richtig ausführen konnte. Also es gibt ja so einen Test-Runner in Wider, der die Tests ausführt und da sieht man quasi dann auch in so einer Anzeige, wenn die laufen, wie viele Worker-Threads der hat. Und normalerweise war es so, dass die quasi immer fast bis zum Ende komplett alle ausgelastet wurden und am Ende laufen dann irgendwie noch 2, 3, 4 Tests parallel oder so und dann war der halt irgendwann fertig. Und der Bug war, dass diese Testrunner einfach immer weniger wurden und es sah aus, als würden die nicht wieder freigegeben werden, wenn der Test abgeschlossen wurde, sodass der Testrunner dann einfach stehen geblieben ist. Also als ob er noch Tests ausführen würde, aber er hat nichts mehr gemacht. Mhm. Und das war ein bisschen nervig. Und dann habe ich erst irgendwie rumkonfiguriert und die Anzahl der parallelen Tasks rauf und runter gesetzt und hier und da gefummelt und so. Und dann habe ich es auch eine Weile lang ignoriert und aufs nächste Update gewartet, aber irgendwie tat sich da nichts. Und dann habe ich auch bei JetBrains ein Bug-Ticket aufgemacht. Auch sehr guter Support. Die haben sich ganz schnell gemeldet und haben gesagt, ja, den Bug kennen wir schon. So, hier ist irgendwie ein Link. Ne? Wir haben den da auch schon irgendwie angelegt. Und du kannst mal das und das versuchen. Oder vielleicht machst du ein Downgrade auf eine alte Wider-Version, weil da trat das wohl noch nicht auf. Das war aber leider alles gar keine Option, weil da .NET 9 nicht richtig supported wurde bei der älteren Version. Und dann war das halt so. Dann habe ich halt die Tests immer auf der Kommandozeile ausgeführt. Und wenn einer fehlgeschlagen ist, dann habe ich quasi so von Hand dann irgendwie dahin navigiert. Und einen einzelnen Test ausführen, das war immer okay. Aber so ein ganzes Set in dem Testrunner, das ging einfach nicht. Und irgendwie habe ich mich ja 2 Monate lang so mit arrangiert. Und habe mir irgendwie gedacht, ey, so geht das nicht mehr weiter. Das kostet ja auch voll viel Zeit und so. Ne? Das geht irgendwie gar nicht. Und habe dann in dem Bug-Ticket den Typen nochmal gementiont davon, von dem JetBrain-Support und habe gesagt, hör mal, das ist so ein, also es ist ein fundamentales Feature, was hier nicht funktioniert. Und da müsst ihr doch mal irgendwie die Prio hochsetzen, weil die auch relativ niedrig war und so. Und dann hat ein anderer, der wohl auch das gleiche Problem hatte, gesagt, ja genau, es gibt auch schon 3 Bugs zu diesem Problem und hatte die nochmal verlinkt. Und dann habe ich mir die nochmal durchgelesen. Und bei einem dieser gemeldeten Bugs stellte sich raus, dass einer gesagt hat, ja, er hätte das Problem gefunden. Es lag an seinem lokal installierten AdGuard-DNS Adblocker. Und da hatte sich dann auch ein Entwickler gemeldet von JetBrains und hat gesagt, ja, also der Testrunner kommuniziert mit dem Rest der IDE über so ein eigenes HTTP-Protokoll. Und vielleicht hängt sich der Edgard da irgendwie rein. Stellt sich raus, Edgard lokal beendet, alles funktioniert wieder. Ja. Das war echt ärgerlich. Also, kleiner Tipp für die Wider-User, wenn man irgendwas lokal installiert hat, was sich irgendwie in den HTTP-Verkehr hängt, weil ich habe auch von anderen Leuten gehört, die einen Bitdefender aktiviert hatten mit irgendwie einer lokalen Firewall oder sowas, die genau das gleiche Problem hatten. Aus irgendeinem Grund hängt sich das dann wohl irgendwie da rein und funktionierte nicht mehr richtig. Das war ein bisschen peinlich. Ich habe den Typen dann noch irgendwie angemeldet und mich entschuldigt. Aber ich meine, es war ja nicht offensichtlich oder irgendwie zu erkennen, dass das mein Problem wäre.
Hm.
Dann hatte ich gleichzeitig auf Microsoft Azure das Problem, wenn ich ins Application Insights gegangen bin, dann gibt es da so eine schöne Transaktionssuche, was einfach eine Volltextsuche über alle Logs ist, dass die auch plötzlich nicht mehr funktionierte bei mir. Mit einer Fehlermeldung, wo irgendwie immer stand, no data available oder so. Also jetzt nichts offensichtlich zu erkennen. Und auch das habe ich eine längere Zeit ignoriert, weil ich konnte trotzdem noch in diesen Query-Editor, wo man so eine KQL-Query schreiben kann und so, damit habe ich das Zeug, das konnte ich immer noch ausführen. Und dann hatten wir irgendwann noch ein anderes Problem mit dem App Insights und da habe ich ein bisschen durchs Monitoring geklickt und so und auch das ging dann plötzlich nicht mehr und da stand halt immer irgendwie no data available. Dann habe ich bei uns, bei dem Kunden, bei dem ich arbeite, ein paar Kollegen kontaktiert und gesagt, da muss irgendwas mit meinen Permissions nicht stimmen oder so, ne? Weil das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Und tja, was soll ich sagen? Die haben kurz gegoogelt und haben gesagt, hast du irgendwie einen Adblocker oder so im Browser? Und gesagt, nee, habe ich nicht. So, ich habe ja verschiedene Browser ausprobiert. Dann habe ich gesagt, ja, okay, ich könnte aber trotzdem noch mal testen. Ich nehme mal mein iPad und logge mich damit bei Azure ein und stelle die Verbindung über einen Hotspot vom Telefon her, dass ich quasi nicht in meinem lokalen Netz bin. Stellt sich raus, funktioniert. Und auch da lag es am Ende an meinem Edgard-DNS-Blocker, den ich im lokalen Netz habe.
Ja, der scheiß Edgard immer.
Ja. Dann habe ich das dann an Daily-Kollegen erzählt und die sagten, ja, habe ich auch gehabt, das Problem. Auf der Standard-Blocklist steht irgendwie applicationinsights.api.microsoft oder so drauf und darüber laden die wohl auch irgendwelche JavaScript-Libraries nach und das wird weggeblockt und die Fehlermeldung ist dann einfach irgendwie no data available und nicht, ich konnte das Skript nicht laden. Ja, habe ich die URL gewitelistet, schon geht's.
Das ist eigentlich wie so eine klassische Geschichte damals aus dem Callcenter, wo ich arbeiten musste während meines Studiums. Da haben auch immer die Leute angerufen und hatten auch die kuriosesten Probleme. Und das ist immer plötzlich passiert. Ja, der Fehler taucht immer auf, ich habe nichts gemacht, ich habe nichts getan. Und dann war es dann auch
geändert.
Die dritte Antivirensoftware, die man installiert hatte, die sich dann gegen das System irgendwie ausgesperrt hatte. Irgendwie war der Kunde, der anruft, immer schuld. Und du? Du auch, Manuel. Du auch.
Der Kollege war aber sehr gnädig.
Ja.
Ich habe nochmal erklärt, dass das für mich ja überhaupt nicht zu erkennen war, dass das irgendwas damit zu tun haben könnte. Naja. Aber es ist trotzdem peinlich irgendwie, ne? Ja, weiß nicht. Hätte ich das rausfinden können? Wahrscheinlich.
Nein, nee.
Naja, ich dachte, das lag an den Permissions, wie immer. Ich habe von OnePassword bin ich zu NPass gewechselt. Benutzt jemand OnePassword zufällig?
Nee, ich kenne nur das KeyPass. Aber es
ist Dashlane aus historischen Gründen.
Mhm. Ja, ich benutze OnePassword aus historischen Gründen und ich finde das jetzt auch, nachdem ich diverse andere ausprobiert habe, wirklich auch mit Abstand das beste Passwortmanagement-Tool. Das hat allerdings einen ganz gewaltigen Nachteil. Also neben der Tatsache, dass es ein Abo ist und man da regelmäßig Geld für bezahlen muss, kann man diesen Safe oder das, wo die Passwörter gespeichert sind, nur in deren Cloud speichern. Also auf irgendwelchen kanadischen Servern. Und man weiß ja nicht, was da irgendwie in Zukunft passiert. Also habe ich gedacht, das will ich lieber lokal auf meinem NAS haben und bin dann zu NPass gewechselt. Da kann man auch so eine Lifetime-Lizenz kaufen. Und ich war überrascht, wie einfach das geht. Also OnePassword starten, da kann man auf Export drücken. Der macht quasi, schreibt eine lokale Datei, wo die Passworte unverschlüsselt drinstehen in irgendeinem merkwürdigen Format. Und dieses NPass konnte das importieren und das war's. Also falls mal jemand mit dem Gedanken spielt, irgendwie den Passwortmanager zu wechseln, zumindest das ging ganz gut.
habe vor einigen Monaten ein neues Handy gekauft und hatte dann das klassische Problem, dass man auch diese ganzen Authenticator-Apps und sowas quasi auf dem neuen Handy installieren muss. Mhm. Und da war ich bitter enttäuscht von dem Microsoft Authenticator.
Mhm.
Also beim Google Authenticator, also diese Authenticator, die haben ja die Option quasi für diese Second Factor Authentication. Ne? Und da gibt es ja dieses Prinzip dieser Microsoft Authenticator, den verwendet man meistens bei Microsoft-Produkten.
Ja.
Der hat einfach so eine Push-Benachrichtigung zum Anmelden. Ne? Manchmal muss man noch so eine Nummer drücken und eigentlich ist das relativ bequem. Mhm. Und es gibt viele andere Tools, die verwenden diese Einmalcodes und da ist der Google Authenticator relativ beliebt. Man kann aber auch der andere verwenden. Und da muss man dann halt so einen Code, den man in der Authenticator-App halt sieht, dann online eingeben.
Mhm.
Und beim Google Authenticator, da kannst du einfach sagen, irgendwie, ja, exportiere mir hier irgendwie alle meine Schlüssel und importiere die wieder auf dem neuen Handy. Und das geht relativ gut und einfach und dann hast du alles auf dem neuen Handy.
Ja.
Das geht zwar bei Microsoft auch theoretisch und dann hast du auch quasi die ganzen Second Factor Dinger siehst du dann wieder in der Liste.
Mhm.
Aber bei jedem Einzelnen steht dann nochmal Aktion erforderlich. Mhm. Und die Aktion, die erforderlich ist, ist das quasi komplett neu einzurichten.
Ja.
Und ich habe irgendwie teilweise für verschiedene Kunden dann mehrere Accounts daran, mehrere E-Mail-Adressen. Also es sind bestimmt irgendwie insgesamt 8 verschiedene Einträge in diesem Microsoft Authenticator und das war echt lästig, dann überall immer wieder in eine Einstellung zu gehen, das neu einrichten.
Ich habe das auch damals gelesen, die CT hatte einen riesen Artikel über auch diese wie heißen die, ich kann mich mit meinen Credentials einloggen oder kann jetzt auf ganz vielen Seiten auch einen, du hattest gerade gesagt, ein Passkey erstellen, genau. Und die hatten damals auch gesagt, dass bei der Microsoft-Implementierung die Passkeys das Device nie wieder verlassen können. Also die werden irgendwie lokal gespeichert und mit irgendeinem lokalen TPM-Schlüssel verschlüsselt und so und das kriegst du da auch nicht wieder runter. Mhm. Und das war für mich auch so ein Grund, warum ich das nicht benutzt habe. Und bei Apple ist das ein bisschen besser. Die synchronisieren das alles irgendwie über ihre iCloud. Aber die hatten halt das wesentliche Problem, dass es nur mit Apple-Geräten funktioniert. Also mit Apple-Hardware. Und weil ich auch irgendwie vielleicht Android und Windows benutze und so, war das dann auch keine Option. Ja, fand ich auch schade. Ist dann doch teilweise noch überraschend schwierig, ne? Sowas dann irgendwie mit sowas umzuziehen. Deswegen war ich ganz begeistert, dass das mit dem 1Password auch so easy war. Da waren dann auch die ganzen Passkeys irgendwie mit dabei und die konnte ich auch in Endpass importieren und wieder verwenden. Eigentlich ganz cool. Auch ganz cool, wir haben hier schon mal über Paperless gesprochen, also so ein Dokumentmanagementsystem, Open Source, was auf zum Beispiel auf NAS läuft. Das kann man sich einfach als Docker-Container überall hochfahren oder das Docker-Image überall hochfahren. Da hatte der Thomas mir gesagt, dass du das auch für Mail konfiguriert hättest.
Ja, genau. Also ich habe jetzt das Paperless bei mir auch oder bin das gerade am Ausprobieren und bin damit eigentlich auch ganz zufrieden.
Mhm.
Und ich habe dann halt geguckt, okay, was will ich da drin haben? Also besonders sowas wie Belege von der Firma und so weiter. Ne? Also alles, was jetzt irgendwie wichtig ist. Und viele von den Sachen kommen ja per E-Mail rein.
Ja.
Und es gibt bei Paperless eben verschiedene Möglichkeiten, wie du Dokumente da reinbekommst, neben so einem File-Share, wo man einfach die Sachen rein droppt.
Ja,
oder
rein
irgendwie so ganz praktisch auch für einen Scanner oder sowas, der irgendwie im Netzwerk die Dateien ablegt, kann man eben auch E-Mail als Quelle konfigurieren. Und dafür kannst du ihm sagen, er soll jetzt per POP3 oder IMAP ein bestimmtes E-Mail-Postfach eben scannen.
Mhm.
Und ich habe es bei mir persönlich so gemacht, aber das kann natürlich jeder machen, wie er möchte. Ich habe mir ein extra E-Mail-Konto eingerichtet auf meiner eigenen Domain, was ich dann nur für Paperless verwende. Da ruft er das ab und ich habe dann bei mir im Outlook entsprechende in Gmail so Weiterleitungsregeln. Steht dann drin, wenn es irgendwie im Betreff Rechnung steht und irgendwie ein PDF-Anhang, dann schickt das halt irgendwie automatisch an diese Paperless-E-Mail-Adresse als Kopie.
Ja.
Und so kommen die dann automatisch quasi da rein, ohne dass ich noch irgendwas machen muss.
Mhm. Ich habe das ähnlich gemacht. Ich habe ein eigenes Postfach eingerichtet. Ich habe jetzt allerdings keine Mail-Regel oder so. Ich sage halt irgendwie Sachen, die jetzt für mich für zur Archivierung oder für Buchhaltung irgendwie relevant sind. Da drücke ich halt quasi einmal auf Weiterleiten oder ziehe die per Drag and Drop auf diesen anderen Mail-Account und dann werden die automatisch, also die Anhänger automatisch in den Paperless archiviert und das funktioniert echt gut. Also ich bin da sehr zufrieden mit. So ganz langsam nähert man sich dann doch so diesem papierlosen Büro vielleicht irgendwann mal an.
Ja, ja, stimmt. Das habe ich auch noch als zusätzliche Sache. Ich habe so in Outlook gibt es so Quick Steps, kann man definieren. Und da habe ich sogar Quick Step halt weiterleiten an diese E-Mail-Adresse.
Mhm.
Und dann drücke ich, weiß gar nicht genau, was ist, irgendwie Steuerung 1 oder sowas, ne? Und dann geht das automatisch irgendwie dahin.
Bei mir ist tatsächlich so, meine Buchhaltung habe ich früher immer so gemacht. Die Steuerberaterin wohnt bei uns um die Ecke, dass ich das auf Papier ausgedruckt habe und nochmal irgendwie alles gecheckt habe, ob ich für jede Buchung irgendwie die Rechnung habe. Und habe das dann bei ihr in den Briefkasten geschmissen. Und neulich habe ich per Zufall eine E-Mail bekommen, wo ich gesehen habe, dass sie das wohl alles einscannt und digitalisiert und ein großes PDF daraus macht und dann an irgendeine Mitarbeiterin sendet. Und aus Versehen hat sie das jetzt wohl dann irgendwie an mich gesendet, anstatt an ihre Mitarbeiterin. Hm. Und dann habe ich irgendwie mal angerufen und gesagt, hör mal,
der fängt der Arsch.
Hör mal, kann ich dir das nicht auch als PDF senden? Das ist doch Quatsch, wie ich das mache, oder? Und dann sagte sie, ja, gerne. Und das ist natürlich ganz cool mit dem Paperless, weil ich dann einfach alles da irgendwie hinsende und sage dann am Ende des Monats, klicke ich mir die Dokumente zusammen, mache da ein PDF raus und sende das per Mail dahin und habe kein Papier mehr nötig. Wie archivierst du denn deine Dokumente, Oliver?
Die Dokumente, die ich bekomme, die sind entweder digital oder ich scanne sie ja mit meinem Handy und ich habe so eine gewisse PDF-Generation-App. Hm. Die erstellt die PDFs halt daraus und lädt die unmittelbar hoch zu meiner Google Cloud. Mhm. Und dann habe ich direkt halt da strukturiert. Und dann gebe ich es meiner Steuerberaterin immer per E-Mail weiter, einmal im Monat.
Ja. Wir haben die gleiche Steuerberaterin, ne?
Dieselbe sogar.
Dieselbe sogar, richtig. Tja, habe ich. Das sind also Sachen, die bürgern sich irgendwie so ein und dann macht man das so, ne? Aber jetzt. Das
haben wir immer so gemacht.
Aber jetzt bin ich ja auf dem richtigen Pfad. Thomas, du benutzt doch auch Paperless.
Ja, genau. Also wie gesagt, ich benutze das jetzt seit kurzem und versuche da irgendwie alle meine Belege reinzukriegen. Und ja, wir haben ja schon gesagt, okay, für mit E-Mail und so kriegst du da schon einiges rein. Wo ich noch so ein bisschen Problem hatte, es gibt ja immer mehr so Anbieter, wo man die Rechnungen irgendwie so von Portalen runterladen muss, ne? Und da würde mich mal interessieren, wie ihr das eigentlich macht. Macht ihr das einfach dann von Hand? Also jetzt so ein klassisches Beispiel ist irgendwie die, wenn man hier so eine ChatGPT-Subscription hat, dann, und du willst sie irgendwie auch absetzen, weil du die geschäftlich nutzt, dann musst du irgendwie in dieses Billing-Portal von denen, das ist irgendwie über Stripe, ja. Und dann musst du da halt irgendwie die monatliche Rechnung runterladen. Das Gleiche ist irgendwie bei meinem Internetanbieter, NetCologne, muss ich auch da irgendwie hingehen.
Ja, oder Amazon einfach, ne? Irgendwie.
Amazon, ja, genau, ja.
Ja, also ich mache das tatsächlich per Hand. Also ich klicke dann auf Amazon, auf Rechnung und dann ziehe ich das Dokument in den Paperless-Import-Folder und ja, aber runterladen tue ich es noch von Hand. Wieso? Kann man das automatisieren?
Ja, ich hatte da geguckt nach Lösungen, weil mich nervt das irgendwie dann, auch wenn es nur einmal im Monat ist, dann irgendwie mich in, weiß nicht, 3, 4 verschiedene Portale da irgendwie einzuloggen, diese Rechnung runterzuladen. Zumal man dann schnell irgendwie vielleicht auch mal eins vergisst. Und habe dann geguckt, es gibt mittlerweile einige Anbieter, die anbieten, dass sie diese Rechnung irgendwie automatisiert runterladen können. Also es gibt irgendwie so Invoice-Fetcher, getmyinvoices.com und sowas. Und
die sich das dann bezahlen lassen.
Genau, also in der Regel musst du tatsächlich dann monatlichen Betrag zahlen, den ich auch schon relativ happig finde, wenn es nur so um 3 Rechnungen geht. Da bist du dann schnell irgendwie bei 10 Euro, 15 Euro im Monat. Mhm. Aber gut, mal davon abgesehen, habe ich dann trotzdem mal verschiedene Demos ausprobiert und fand erstmal gut, dass die eine relativ große Liste wirklich von Anbietern hatten, die sie angeblich unterstützen. Also da war eigentlich so alle klassischen Dinger dabei mit Amazon, OpenAI, Und selbst hier so lokale Anbieter wie NetCologne waren zumindest teilweise dabei. Mhm. Aber irgendwie waren meine Erfahrungen dann beim Ausprobieren nicht so berauschend. Also du kannst das irgendwie theoretisch hinzufügen. teilweise unterstützen die auch dann hier so Second-Factor-Geschichten. Ne? Dann poppt irgendwie so ein Pop-up, geht dann auf, wo du dann nochmal irgendwie einen Code eingeben musst, der dir ans Handy geschickt wurde, etc. Ne? Für solche Anbieter. Aber irgendwie waren immer mehrere Anbieter dabei, wo das irgendwie nicht funktioniert hat, dieses Runterladen von Rechnungen. Vielleicht, weil das irgendwie nicht mehr zur Webseite passt. Also die machen ja im Hintergrund dann auch irgendwie, automatisieren ja irgendeinen Browser, um das irgendwie runterzuladen.
Ja.
Und du kriegst halt irgendwie keine Rückmeldung, warum da jetzt irgendwas nicht funktioniert, sondern du wartest einfach irgendwie stundenlang und es kommen keine Rechnungen da an.
Heißt das, du hast da gerade eine Marktlücke gefunden?
Ja, ich habe da geguckt. Ich habe jetzt noch ein Tool entdeckt, was tatsächlich so zumindest teilweise Open Source ist, also wo die zumindest quasi diese Plugins für die verschiedenen Anbieter, also wo man die Rechnung runterlädt, dass das quasi zumindest über so eine offene API läuft und wo man selber so Plugins entwickeln kann. Das Ganze nennt sich Invoice Radar, ist aber noch in so einer geschlossenen Beta. Also ich habe da so eine Einladung angefragt und habe dann noch so ein paar Wochen kam dann irgendwie so ein Einladungslink. Da bin ich aber ganz zufrieden mit, weil das ist ein lokales Programm. Das heißt, du musst dann auch deine Zugangsdaten nicht irgendeinem Cloud-Anbieter irgendwie anvertrauen, sondern es läuft komplett lokal bei dir auf dem Rechner. Und du siehst halt auch, was der macht. Also du kannst dir dieses Browserfenster dir öffnen lassen und dann siehst du, wie er dann irgendwie auf verschiedene Sachen klickt, um die Rechnung runterzuladen. Und du kannst halt, wie gesagt, auch selber diese Erweiterungen einsehen quasi. Also das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, wer das kennt, irgendwie mit Cypress oder Playwright oder sowas, der da mal so Ende-zu-Ende-Test geschrieben hat, das geht so ein bisschen in die Richtung. Ne? Also du suchst immer irgendwelche Elemente in der Webseite über so einen Selektor und sagst dann irgendwie jetzt, simulier da einen Klick drauf irgendwie. Und ja, so out of the box hat es erstmal selbst bei hier so OpenAI und so funktioniert, die relativ schwierig eigentlich sind, weil die die benutzen halt dieses Stripe und da haben sie halt so einige Bot-Schutzmaßnahmen eigentlich drin. Aber damit kam der ohne Probleme zurecht und war jetzt auch nicht besonders schwierig, jetzt mir in dem Beispiel jetzt für NetCologne so ein eigenes Plugin zu schreiben. Also.
Cool. Wie heißt das?
Invoice Radar.
Ach so. Aber kann ich da auch mitmachen? Oder du hast gesagt, es ist.
Ja, du musst dann so, ich glaube, auf der Webseite kannst du deine E-Mail-Adresse hinterlassen und nach einer Einladung fragen. Oder eine E-Mail hinschreiben. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich es machen musste.
Das ist echt cool. Und das sieht auch ganz stylisch aus. Mhm. Ja. Guter Tipp.
Also ansonsten, wenn jemand von unseren Hörern noch gute Tipps dafür hat, gerne auch an uns. Mhm. Weil das ist so ein bisschen so das letzte Glied in der Kette, was fehlt, um wirklich alles einigermaßen automatisiert in Paperless reinzubekommen. Weil dann habe ich bei mir nämlich auch diesen Workflow, wenn ich einmal für den ganzen Monat quasi alle Belege bei mir im Paperless drin habe, dann hast du im Paperless selber nämlich auch eine Möglichkeit, du kannst die alle selektieren und sagen, zu einem PDF quasi zusammenmergen, aus dem Paperless direkt raus. Und dann erzeugt er quasi ein neues Dokument in der von Paperless, was die ganze Kombination der PDFs ist, ohne die Original-PDF-Dateien zu löschen. Und dann kannst du halt so einen ganzen Belegstapel dann an den Steuerberater zum Beispiel schicken, statt einzelne PDFs.
Mhm, das ist auch cool. Mhm. Ja, das werde ich auch brauchen. Also ja, mache ich jetzt in diesem Monat oder Ende des Monats zum ersten Mal. Ja, auch ein guter Tipp. Stichwort guter Tipp, um nochmal zu einem .NET-Thema zu kommen. Wir haben mittlerweile eine Solution mit um die 300 Projekten. Ich bin selbst immer ganz beeindruckt davon, wie gut das eigentlich doch noch funktioniert und es doch einigermaßen zügig ist. Aber dafür gibt es ja, wenn man das irgendwie partitionieren möchte, diese SLNX-Files. Und da gibt es auch was Neues.
Partitionieren meinst du? Oder also es gibt diese Solution-Filter-Dateien.
Ach, das habe ich, stimmt. Ja. SLNX ist das neue Solution-File-Format, genau. Weil die sind ja heute alle, genau. Da haben wir aber auch immer Theater mit, also nicht mit dem SLNX, weil das benutzen wir nicht, sondern mit dem SLN. Und dadurch, dass gerade unser Projekt so explodiert, was die Anzahl von Projekten angeht, haben wir da permanente Merge-Ärger mit. Und das sind ja alles irgendwelche GUIs und so, ne? Mhm. Und wir haben ja schon mal über SLNX gesprochen, dass die das damit ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, damit deutlich bereinigt haben. Und da gibt es was Neues, richtig?
Genau, also die klassische Solution-Datei ist ja, wie du sagst, ist so eine textbasierte Syntax irgendwie, ne? Also die folgt keinem richtigen strukturierten, bekannten Format so, ne? Und hat irgendwie Unmengen an GUIs und ist nicht wirklich so menscheneditierbar. Mhm. Und deshalb hat Microsoft schon letztes Jahr einen Nachfolger vorgestellt, nämlich SLNX, was eben XML-basiert ist und auch relativ übersichtlich. Also so eine SLNX-Datei ist halt deutlich kleiner als so eine SLN-Datei. Da steht im Prinzip einfach nur eine Liste von diesen Projekten irgendwie drin und gegebenenfalls dann sowas wie diese Konfigurationen, die man da irgendwie so definieren kann, ne? Und das war aber bisher so, das war halt nur so eine Preview und die konnte man auch nur in Visual Studio selber verwenden. Also in Visual Studio konnte man ja so eine SLNX-Datei öffnen und kompilieren, aber sobald du jetzt auf der Kommandozeile und damit auch irgendwie auf dem Build Agent oder sowas das Ganze machen wolltest, dann ging das eben nicht.
Ja, und du musstest sogar im Visual Studio noch irgendwie so ein Preview-Feature aktivieren, damit das überhaupt funktionierte.
Genau,
ne?
Ja. Mhm. Und deshalb war es halt für ja, alle größeren Projekte, die irgendwie Continuous Deployment machen, war es im Prinzip nicht möglich. Und jetzt ist aber ganz neu, gibt es den SLNX-Support auch in der Kommandozeile, also in der .NET CLI. Und zwar ab der Version 9.0.200 im SDK.
Was wir ja sowieso alle benutzen, hoffe ich. Mindestens. Ich glaube, wir sind schon bei 300 oder 201 oder 202 oder irgendwie sowas.
Genau. Unter anderem gibt es dann, wenn man eben dieses neue SDK hat, gibt es so einen .NET SLN Migrate Command, der wandelt dann automatisch die alte Solution-Datei in SLNX um.
Jetzt frage ich mich natürlich, ist das dann damit jetzt offiziell raus aus dem Beta-Status? Wahrscheinlich nicht, ne?
Jetzt muss ich mal gucken, überfliegen, ob ich es hier sehe in dem Blogpost, den wir verlinkt haben. Ich glaube, es ist immer noch so in einem Preview-Beta-Format, aber ich sehe es ja jetzt nicht gerade explizit erwähnt. Mhm. Ah hier, discuss the next step towards a generally available release of the format. So, also aktuell ist es dann noch nicht so weit.
Ich lese hier gerade, ich packe den Link vielleicht auch noch mal in die Shownotes. Es gibt auch für die Wider-User, wenn ich dieses Ticket, tja, ich weiß nicht, ob ich das Ticket richtig deute, aber dass SLNX wohl auch schon supported wird bei Wider. Also zumindest so, dass du die Solutions damit laden kannst und damit arbeiten kannst. Du kannst wohl nur noch nicht eine neue SLNX erzeugen. Also wenn du eine neue Solution anlegst, dann funktioniert das da in der IDE noch nicht. Aber das wäre ja dann mit dem Command-Line-Tool möglich. Ja. Warum ich jetzt ein bisschen gezögert habe, war, weil hier bei der Ticketbeschreibung als OS Windows dabei steht. Aber angeblich funktioniert das wohl. Available in Wider 2024.2.6. Und ja, da sind wir, glaube ich, schon weiter. Also vielleicht, ich bin immer so unmutig, wenn es um sowas geht. Ich weiß nicht, ob ich Bock hätte, unsere Solution mal darauf umzustellen. Ich kann es ja gleich mal ausprobieren. Das müsste ich ja dann jetzt konvertieren können mit dem Tool.
Ja.
Ja. Mach ich gleich mal.
Genau, dann vielleicht noch letztes Thema, bevor wir dann uns verabschieden für heute. Ich wollte mal erwähnen, es ist jetzt schon nicht mehr ganz neu, aber es gibt in Visual Studio Code mittlerweile den GitHub Copilot im Agent Mode. Und ich glaube, wir haben beim letzten Mal oder vorletzten Mal schon drüber gesprochen, über dieses Copilot Edits quasi, ne? Was da war die Neuigkeit eben.
Dass er mehrere Dateien editieren konnte direkt, ne?
Genau. Und der Agent Mode geht jetzt noch einen Schritt weiter. Der ist nämlich, der kann sich selber zusammensuchen, quasi, was er braucht in dem Projekt. Das heißt, du kannst ihm eigentlich, wenn du im Visual Studio Code drin bist und du hast irgendwie deine, dein Projekt geöffnet, dann kannst du im Prinzip einfach nur sagen: Hier, refactor mir die so und so Komponente, um das und das zu machen. Und dann siehst du, wie er erstmal anfängt, irgendwie diese Komponente zu finden, indem er irgendwie in dem Projekt nach bestimmten Dateinamen sucht, die vielleicht das im Text irgendwie enthalten haben, und iteriert gegebenenfalls automatisch, wenn jetzt irgendwie Fehler auftauchen nach dem Refactoring. Also das heißt, der kann viel selbstständiger arbeiten, als das jetzt hier mit diesem reinen Edit-Mode quasi noch der Fall war.
Cool.
Also du siehst zum Beispiel, er macht jetzt irgendwie, er editiert was, und dann siehst du irgendwie in dieser Ausgabe, oh, es gibt jetzt hier irgendwie einen Compile-Fehler in der und der Datei, und dann muss ich das und das noch korrigieren. Also das, was man im Prinzip vorher immer so selber dann iterieren muss, indem man eben dann irgendwie diese Fehlermeldung reinkopiert oder sowas, was halt die behebt, das macht er halt quasi von selbst dann.
Das klingt toll.
Ja. Ich habe das auch mal mehrere Tage.
Verdammt, irgendwann macht das Ding doch unser Job überflüssig. Wir haben es immer gesagt.
Ich habe das mal so ein paar Tage wirklich intensiv genutzt und war auch völlig begeistert und gleichzeitig irgendwie habe schon das Ende für uns Entwickler irgendwie nahen sehen.
Mhm.
Weil ich dann teilweise halt nur noch irgendwie am Zugucken war, dann irgendwie, wie der das macht, so irgendwie, ne? Wie man manchmal beim Bild irgendwie wartet, bis das Bild fertig ist, wartet man irgendwie auf dieses GitHub-Ding dann.
Ja.
Ist sicherlich eine interessante Erfahrung, wenn man mehr so Anweisungen gibt, halt, als selber zu programmieren.
Mhm.
Aber ich muss nicht sagen, mit der Zeit jetzt nach so ein paar Wochen Abstand ist es dann doch irgendwie auch ein bisschen ernüchternd wieder gewesen, weil es ist halt irgendwie so. Ist so 80% da, aber es fehlen halt so die berüchtigten letzten 20%. Und oft ist man dann irgendwie, hat man das Gefühl, wenn du immer wieder versuchst, das zu iterieren und zu beheben, am Ende wärst du dann doch vielleicht irgendwie schneller, wenn du es selber gemacht hättest. Ne? Gleichzeitig ist es aber auch irgendwie so, man verliert so ein bisschen die Lust an so Fleißarbeiten, so ganz klassisch irgendwie Unit-Tests schreiben oder sowas, ne? Dann überlegt man, will man jetzt wirklich hier irgendwie diese 20 Unit-Tests von Hand schreiben, oder könnte man das sich hier durch den Copilot irgendwie schreiben lassen? Und dann lässt man ihn schreiben, dann merkt man aber, okay, die machen irgendwie nur so halb Sinn irgendwie, ne? Und dann müssen wir überlegen, okay, lässt den das jetzt irgendwie korrigieren, indem du ihm dann nochmal Anweisungen gibst, oder schreibst du es jetzt einfach selber, ne? Und das ist so, ist halt noch nicht ganz da.
Ja. Aber eigentlich ist das doch genau das, was wir uns als Entwickler immer gewünscht haben. Also ich meine, wir haben eine Lösung im Kopf und durchdenken das und haben dann die Lösung schon fertiggestellt. Jetzt muss man es halt noch programmieren.
Na, und darauf haben wir dann irgendwie dann auch keine Lust. Und wir sind dann froh, wenn das der Junior-Entwickler machen kann für uns.
Ja, tatsächlich.
Ja, aber du weißt dann auch, das Ergebnis, was dann rauskommt, ist dann irgendwie doch nicht so, wie man es eigentlich wollte. Ne? Das ist dann so.
Lass das mal,
er hat irgendwie alle Anweisungen befolgt, aber trotzdem ist das Ergebnis irgendwie scheiße.
Ja, das stimmt. Ich habe erstmal einen Nachtrag und dann noch eine Ergänzung zu dem KI-AI-Thema. Also, ich habe jetzt unser fettes Projekt mit um die 300 Projekte genommen und habe das geöffnet in Wilder und habe auf der Kommandozeile dieses Migrate-Command ausgeführt. Und er hat mir tatsächlich sehr erfolgreich eine SLNX-Datei erzeugt. Und ich versuche gerade fertig, krampfhaft den Finder zu öffnen, um die Datei anzumachen, um die Datei zu sehen. Kann jemand irgendwie was summen oder so? Open in Finder, hier, jetzt habe ich es geschafft. Also erstmal irgendwie die nackten Zahlen. Die SLN-Datei hatte 386 Kilobyte, die SLNX hat 49 Kilobyte. Mhm. Also ist tatsächlich um ein Vielfaches kleiner, sieht viel, viel übersichtlicher aus, wie wir auch schon gesagt haben. Und dann habe ich die Solution geschlossen und habe die SLNX mit Wider geöffnet und es ging völlig problemlos. Ist alles da, das Öffnen ging schnell und sieht gut aus. Vielleicht.
Mal gucken, ob er auch kompilieren kann, ne? Ob er da, aber
auf der Kommandozeile meinst du?
Ja, oder auch auf Wider. Ich könnte mir vorstellen, dass der intern auch irgendwie .NET CLI verwendet.
Weiß ja, kannst du konfigurieren, wie er das machen soll. Also ich baue jetzt gerade und es sieht ganz gut aus. Also ja, baut. Was ich jetzt nicht weiß, wenn ich jetzt auf der Kommandozeile bauen würde, würde ich einfach in den Folder der Solution gehen und sage .NET Build, dann wird er wahrscheinlich ja nach wie vor die, ja weiß ich gar nicht, welche Datei er dann zieht, wenn dort beide sind. Ich lösche mal die SLN und breche den Build hier ab. Cancel und sage auf der Kommandozeile .NET Build. Und jetzt sehe ich, dass er die SLNX verwendet und er macht einen Restore und wird dann wahrscheinlich irgendwann, ja, jetzt fängt er an zu bauen. Auch das funktioniert. Das sieht gut aus.
Ja, wenn unser Ton jetzt gerade ein bisschen abgehackt klingt, dann liegt das daran, dass Manuels Rechner überfordert ist und gleichzeitig aufnehmen und bauen.
Er hat jetzt tatsächlich irgendeinen merkwürdigen Fehler, unerwarteter Fehler bei Copy-Aufgabe, das habe ich auch noch nicht gesehen. Aber das mag daran liegen, dass ich hier parallel irgendwie den Wider-Build zwar abgebrochen habe, aber ja, ich weiß nicht. Also ich bin optimistisch, dass das funktioniert. Ich will es nochmal probieren. Komm, .NET Clean. Warten. Komm, ich mache Wider zu, machen wir es ganz sauber. Und in der Zwischenzeit, ja, ich kann so schlecht zwei Sachen gleichzeitig, wollte ich aber doch noch erzählen, .NET Build, Enter. Und das B vergessen, jetzt geht's los. Restore fängt an zu bauen, das war vorhin irgend so ein JSON-Extension-Projekt, wo er ausgestiegen ist. Ich würde sagen, das funktioniert. Das macht für mich erstmal einen ganz guten Eindruck. Vielleicht können wir das verwenden.
Wahnsinn.
Cool. Wahnsinn. Ja, er baut. Ja, alles klar. Okay, ich breche das ab. Funktioniert, genau. So, was ich noch sagen wollte zu dem, also das ist erstmal cool mit dem SLNX. Was ich zu der KI-Integration noch sagen wollte, ist mir auch noch gerade eingefallen. In Wider gibt es ja auch eine KI-Integration, nennt sich Wider Assistant. Muss man einen Aufpreis für bezahlen. Das ist also irgendwie so ein extra Kaufding, was die da anbieten. Ich benutze diesen Assistant selbst. Das ist quasi so ähnlich wie bei Copilot oder bei der Visual Studio Copilot Integration, dass man auch so einen Chat an der Seite hat und er kann dann die Dateien irgendwie editieren. Das funktioniert alles schon ganz gut. Und wenn ich eine Änderung, wenn ich etwas committen möchte, dann ist da auch so ein Button über der Commit Message und da kann man drauf drücken und dann erzeugt er dir automatisch eine Commit Message. Mhm. Und die war immer auf Englisch, was mich geärgert hat, weil ich die Sprache für diesen AI Assistant in Wider auf Englisch gestellt habe. Da hatte ich ja letztens auch mal nachgeguckt, was dann da eigentlich los ist und dann habe ich rausgefunden, ich weiß nicht, ob das bei VS Code und Copilot genauso funktioniert vielleicht, dass er in den Settings sowas hat wie AI Actions. Also da steht quasi nochmal so eine Prompt-Konfiguration, die gezogen wird, wenn ich auf diesen Button drücke, erzeugt mir eine Commit-Message. Und da kann ich diesen Prompt tweaken. Also zum Beispiel kann ich sagen, generate in German. Und ich kann auch beschreiben, wie ich möchte, dass eine Commit-Message aufgebaut sein soll. Also, keine Ahnung, mach eine Zusammenfassung als Überschrift, mach eine Leerzeile und unten drunter schreibst du noch eine Ticketnummer oder so. Und ja, stellt sich raus, habe ich angepasst, funktioniert.
Ja. Also das
was ein bisschen blöde ist, ist allerdings, diese Messages, die da dann erzeugt werden, also jetzt nur im Hinblick auf diese Commit-Messages, die lesen sich teilweise so, als wären die durch eine ganz schlechte Übersetzungsengine geschoben worden. Also, keine Ahnung, ich habe irgendwas refactored und dann hätte er wahrscheinlich irgendwie gesagt, keine Ahnung, refactored Method XY. Und ich weiß nicht, die deutsche Formulierung war ganz, ganz absurd. Also irgendwie sowas wie Refaktorisierung, aber ein viel umständlicherer Begriff dafür. Also es war irgendwie nicht so, wie das ein Mensch wahrscheinlich geschrieben hätte. Und das ist leider häufig so. Also es sieht aus, als wäre es einfach schlecht übersetzt.
Mhm. Ja. Also in GitHub Copilot kannst du auch so Custom Instructions quasi konfigurieren, die er dann zusätzlich als Kontext irgendwie mitbekommt. Da kannst du dann eben auch sagen, gilt jetzt nicht nur für die Commit-Messages, sondern auch für die anderen Sachen, die man so machen kann. Zum Beispiel Unit-Tests sollen immer hier mit X-Unit oder sowas geschrieben werden und macht ihr irgendwie immer in diesem Arrange Act Assert Pattern oder was auch immer du da irgendwie eben an Anweisungen geben möchtest. Ne? Das kannst du dann alles hinterlegen.
Ja. Wie schnell ist denn das eigentlich bei VS Code mit dem Copilot, wenn du jetzt sagst, irgendwie erzeug mir mal hier Unit-Tests?
Was ich ganz gut finde bei VS Code ist, dass du da tatsächlich auch sehen kannst und auswählen kannst, welches Modell du benutzen möchtest.
Mhm, kannst du ja auch.
Und die sind auch da jetzt überhaupt nicht beschränkt jetzt von den Anbietern. Also da ist sowohl hier dieses Claude Sonnet quasi drin, was ja sehr beliebt ist.
Ihr auch, als, in Coding. Verschiedenen Versionen. 3.5, Claude Sonnet, Claude Haiku.
GPT, also OpenAI GPT ist drin. Gemini Flash ist irgendwie drin. Also von Google das. Und ich weiß gar nicht, was noch. Und das heißt, und ja auch dieses O1 oder O3, eins von den beiden, irgendwie Mini. Und da kommt es natürlich ein bisschen drauf an, welches Modell man auch wählt, wie schnell das ist. Mhm. Also es ist schon, wenn du jetzt hier so in diesen Agent-Modus verwendest, ne, und du gibst ihm irgendwie eine Aufgabe, dann kann das schon mal so ein paar Minuten dauern, bis er damit seiner Aufgabe fertig ist, dann, ne, weil er halt so Schritt für Schritt irgendwie durchgeht und Anpassungen macht, ne? Also.
Ja.
Ja. Was auch so.
Writer, ne?
Ja.
So. Was vielleicht auch noch erwähnenswert ist, jetzt in der neuesten Visual Studio Code Version kann man dem Agent auch Bilder mitgeben. Das heißt, du kannst auch sagen, hier, ich habe mal hier so ein Mockup gebaut von der Anwendung, baue mir das mal irgendwie hier irgendwie als Anwendung oder sowas, ne? Und dann nimmt das eben auch entgegen.
Das ist cool.
Oder du kannst mir auch sagen, attach mir hier einen Screenshot von dem aktuellen Visual Studio Code und frag mal, was ist denn da los?
Mhm. Also, Moment, du sagst, ich gebe dir einen Screenshot und dann erkennt er auf dem Screenshot, was da irgendwie das Problem ist.
Ja, zum Beispiel, du verstehst jetzt irgendwie eine Meldung nicht in Visual Studio Code oder du willst wissen, hier dieses Icon unten links irgendwie, dieses komische Dreieck irgendwie, was bedeutet das eigentlich? Ne? Dann
kannst du auch sagen,
hier attach irgendwie Screenshot von einem aktuellen Fenster.
Mhm. Cool. Tja. Ja, ich bin mal gespannt, wo es hingeht. Aber wo ich hier gerade einen potenziellen KI-Experten sitzen habe, LM Studio, sagt dir das was?
Das ist doch das von Google, oder? Dieses Google LM Studio oder was?
Weiß ich nicht. Aber er bietet mir immer an, mich zu einem lokalen LM Studio zu verbinden. Als Option in Wider. Und dachte, du schießt jetzt sofort irgendwie aus der Kanone, was das denn eigentlich ist.
Nee, aber wenn ich LM Studio suche, dann steht hier irgendwas von einem Local AI Toolkit. Also ja. Scheinbar ist das dann eine Möglichkeit, dass du ein Modell lokal irgendwie ausführen kannst, ne? Damit du nicht in der Cloud.
Ja, ich bin jetzt auch auf die Webseite gegangen. Ja. Genau, sieht so aus. Also es sieht aus wie irgendwie eine, ich sag mal, Desktop-Anwendung und die ermöglicht einem wohl innerhalb der Desktop-Anwendung irgendwie Llama, DeepSeek, Mistral, Pi auf dem Computer laufen zu lassen. Ach so, und dann kann ich mich aus Wider dahin connecten und kann das dann für meine Zwecke irgendwie. Also ja, ich muss den Code nicht aus der Hand
Erfahrung,
geben.
Eine letzte Erfahrung, ein LML-Modell lokal auszuführen, war leider etwas ernüchternd. Also
okay.
Da hast du halt wirklich nur sehr schwache Modelle, die überhaupt dann funktionieren, wenn du jetzt nicht irgendwie wirklich die super High-End-Ultra-Grafikkarte hast. Und selbst dann kannst du die besten Modelle eben nicht ausführen. Ne? Die haben einfach zu viele Anforderungen.
Ja. Cool. Dann sind wir am Ende dieser wunderbaren Sendung angelangt.
Wir haben es mal wieder geschafft.
Ja. Wollen wir noch einen Witz erzählen oder machen wir
einen Quatsch? Wenn dir einer einfällt.
Also. Ich habe vorhin einen erzählt, aber den kann ich nicht. Kann ich nicht wiederholen.
Schade. Ich fand den gut.
Tja, dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Death Couch. Hörer sind besser. Ja, einfach. So viel besser. Aber eigentlich wissen wir gar nicht, was wir hier machen.